Okay, gut. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Gut, ja. Hallo und herzlich willkommen bei dieser virtuellen Pressekonferenz. Mein Name ist Thomas Lohninger von Epicenter Works. Und mitten hier sind meine Kollegen Max Schrems und Christian Guderer von SBR Research. Max Schrems von Neub, None of Your Business. Aber die Kollegen werden sich nachher eh gleich selber nochmal vorstellen. Das hier ist eine virtuelle Pressekonferenz. Und weil das für uns alle natürlich noch ein bisschen ungewohnt ist, ein paar Spielregeln. Bitte behalten Sie Ihre Webcam ausgeschalten, und Ihr Mikrofon gemutet. Außer wir kommen nachher zum Frageblock, wo Sie uns natürlich Fragen stellen können. Wir haben auch genügend Zeit dafür reserviert, um alle Ihre Fragen zu beantworten. Wir werden ungefähr 15, 20 Minuten für den ersten Block brauchen. Ich glaube, dann sollte ein Großteil der Fragen schon geklärt sein. Und wenn Sie sich schon für den Frageblock anmelden wollen, können Sie das einfach im Chat machen. Dort haben wir die Kollegin Yvonne Pohl, Prokuristin von SBR Research, die Ihre Fragen und Anmeldungen für Fragen entgegennimmt. Gut, damit ganz kurz von mir vielleicht die Klammer aufgemacht. Es gibt die Forderung, die auch wir als Epicenter Works ganz frisch schon formuliert haben, dass die Stopp-Corona-App des Roten Kreuzes Open Source wird. Die ist immer noch nicht erfüllt, diese Forderung, aber so als Zwischenschritt wurde unseren drei Organisationen der Quellcode, der App und der Serverkomponenten zu einer Prüfung übergeben. Normalerweise kostet so eine Prüfung von Quellcode ja ungefähr 20 Projekttage und sehr viel Geld. Wir haben das mit 11 Leuten, 11 Teammitgliedern über 1,5 Wochen alles ehrenamtlich gemacht. Für diese ganze Prüfung bekamen wir kein Geld. Wir machen das aus zwei Gründen. Das erste ist, wir wollen neutral aufklären darüber, was diese App tut, was sie kann, was sie nicht kann. Und zweitens ist es uns ein Anliegen, dass wenn es so eine App schon geben muss, dass sie möglichst datenschutzfreundlich und datenschutzkonform ist, weil hier geht es ja um ein ganz wichtiges Anliegen, um Gesundheitsdaten. Vorangestellt nochmal, was Sie von uns hören werden, ist keine epidemiologische Einschätzung. Also wir können Ihnen nicht jetzt irgendeine Auskunft darüber geben, ob das in der Bekämpfung der Pandemie auch in Österreich einen konkreten Nutzen leisten kann. Das sind Dinge, wo wir auf andere Expertinnen und Experten verweisen. Wir haben insgesamt 26 Empfehlungen in dem Bericht, der jetzt mit 10 Uhr online gehen wird, auf unseren Webseiten aufgestellt, die sich aufgrund der Analyse des Quellcodes und der sonstigen Dokumente ergeben haben. Von diesen 26 Empfehlungen sind 16 mit einem Hotfix bereits heute gelöst. Drei sollen nach Ankündigung des Roten Kreuzes und dem Auftragnehmer Accenture, der das Ganze entwickelt hat, Ende nächster Woche bereinigt werden. Und vier dieser Empfehlungen sollen mit einer Umstellung der Architektur in circa 4 Wochen gelöst sein. Und ja, damit würde ich auch gleich übergeben an den Christian für ein kurzes technisches Intro, wo Sie die Funktionsweise mal ganz grob erklärt bekommen, was diese App denn jetzt wirklich tut. An dich, Christian, bitte.
Danke, Tom. Nur kurze Bestätigung, man sieht jetzt die Präsentation.
Ja.
Okay, danke. Also, wir wollen Ihnen einen ganz kurzen Einblick über die Funktionsweise der App geben. Aber diese Funktionsweise, die wir Ihnen jetzt präsentieren, ist jetzt vereinfacht dargestellt, einfach aus Zeitgründen. Und was wir uns als erstes anschauen, ist, wie dieser automatische Handshake funktioniert. Jetzt haben wir Alice und Bob. Und Alice und Bob haben beide ein Smartphone und treffen sich zum Beispiel irgendwo in einem Supermarkt oder bei der Arbeit und sind lang genug in einer distanzlichen Nähe, dass die App beschließt, okay, hier wird der Kontakt ausgetauscht. Und Bob fragt quasi für diesen Kontakt an. Und was braucht Bob, damit dieser Kontakt gespeichert wird? Das ist ein sogenannter öffentlicher Schlüssel oder Public Key. Jetzt wäre natürlich das Einfachste, wenn Alice auf direktem Weg an Bob diesen öffentlichen Schlüssel senden könnte. Leider haben wir das Problem, dass das aus technischer Sicht gar nicht so leicht geht, weil die App funktioniert über Bluetooth Low Energy und dieser Schlüssel ist einfach zu lang. Das heißt, die Nachricht ist zu lang und das funktioniert in der momentanen Architektur nicht über den direkten Weg. Das heißt, man braucht die Hilfe aus dem Internet. Und die Idee ist jetzt, dass Alice einerseits einen Token und andererseits diesen öffentlichen Schlüssel an einen Server schickt, in dem Fall vom Peer-to-Peer-Kit. Und im nächsten Schritt wird dieser Token, der nicht so lang ist und über Bluetooth gesendet werden kann, an Bob gesendet. Bob hat jetzt diesen Token und kann sich quasi diesen öffentlichen Schlüssel von dem Server abholen, bekommt diesen dann aufs Handy. Und jetzt schauen wir uns an, was passiert denn eigentlich, wenn ich eine Infektionsmeldung absende oder empfangen will. Wir haben wieder Alice und Bob. Und Bob möchte jetzt eine Meldung abgeben, dass er mit Corona infiziert ist, also mit Covid-19. Und der erste Schritt ist, dass er an den Server vom Roten Kreuz die Info sendet, er möchte das machen und einen Tarn anfordert. Da bekommt man dann eine SMS mit einer Tarnnummer. Das ist deswegen notwendig, weil das Rote Kreuz eben verhindern will, dass Leute diese Funktion zum Spaß nutzen und irrtümliche Infektionsmeldungen absenden. Bob erhält diese Tarn-SMS und dann hat er in unserem letzten Schritt diesen öffentlichen Schlüssel von Alice erhalten. Und diesen öffentlichen Schlüssel nutzt er jetzt zum Erstellen einer verschlüsselten Nachricht, die nur von Alice geöffnet werden kann, weil Alice den dementsprechenden privaten Schlüssel hat. Bob sendet einerseits die verschlüsselte Nachricht und andererseits den enthaltenen Tarn an den Server vom Roten Kreuz. Und irgendwann kommt Alice und fragt den Server vom österreichischen Roten Kreuz, ob es neue verschlüsselte Nachrichten gibt. Und jetzt wird aber nicht gefragt, ob es für sie speziell Nachrichten gibt, sondern generell neue Nachrichten, die sie noch nicht kennt. Und dann werden ihr alle neuen verschlüsselten Nachrichten gesendet. Und Alice versucht, all diese verschlüsselten Nachrichten zu entschlüsseln, was natürlich nur funktioniert für die Nachrichten, die für sie verschlüsselt worden sind. Und in dieser verschlüsselten Nachricht steckt eben die Information, dass sie Kontakt mit jemandem, der infiziert ist, hatte. Aber Alice weiß nicht, wer diese Nachricht verschlüsselt hat und kann keinen Rückschluss auf Bob ziehen. So, das war mal der erste Teil, um Ihnen kurz zu zeigen, was ist jetzt die Funktionsweise der App.
Gut, danke dir, Christian. Max, dann fangen wir gleich mit dem rechtlichen Teil an, oder?
Ja, also erstmal guten Morgen allerseits. Ich glaube, aus rechtlicher Sicht gibt es jetzt bei den Corona-Apps nicht wahnsinnig viel dazu zu sagen, aber vorab ganz kurz, generell glaube ich, ist es durchaus interessant, diese Apps sozusagen sich anzuschauen. Wir haben ja durchaus Indizien, dass das relativ gut funktioniert. Contact Tracing hat es analog vorher auch schon gegeben, also ist keine sozusagen ganz neue Idee, sondern es wird einfach digital abgebildet. Bei uns, wir haben uns jetzt sozusagen die ganzen DSGVO, die ist vereinfacht gesagt die Papierarbeit rund um diese App angeschaut, nicht sozusagen den technischen Teil. Und da ist es prinzipiell so, wir haben normalerweise am Tisch ja, was weiß ich, Dating-Apps mit 4000 Trackern eingebaut. Da hat man sozusagen mal bei der App wenig zu tun gehabt, weil die im Prinzip schon mit der Idee von Privacy by Design gebaut worden ist. Natürlich muss man auch sagen, dass das Rote Kreuz einen anderen Level erfüllen muss für so eine Tracking-App oder ein Contact-Tracing-App, als wir jetzt eine Dating-App haben wird. Also wir werden jetzt nicht davon ausgehen, dass das Problem ist, dass die großen Tracker eingebaut sind. Generell von der DSGVO ist es so, dass man, dass die sehr zulässig ist, also die erlaubt, sogar ohne Einwilligung Daten zu verarbeiten bei Epidemien. Das Rote Kreuz hat es nicht gemacht, sondern es ist alles auf Einwilligungsbasis mit ein, zwei Ausnahmen, wo die Einwilligung technisch einfach nicht machbar ist. Aber das ist relativ normal. Also von der Frage, gibt es eine Rechtsgrundlage, diese Daten zu verarbeiten? Das ist das Erste, was man sich aus DSGVO-Sicht fragt. Ist die Antwort relativ klar, ja, jeder hat sofort ein Pop-up, wo er darauf zustimmen muss oder nicht. Da hat es einige Punkte gegeben, die jetzt auch schon mit Hotfix gelöst werden sollen, wo einfach die Information noch genauer hätte sein können. Auch da muss man sagen, das war jetzt auf einem hohen Niveau kritisiert. Normalerweise haben wir Apps, die uns nicht mal sagen, wir geben Daten irgendwelchen Dritten. Und in dem Fall war zum Beispiel die Frage, wem gibt der Dritte die Daten noch weiter? Kann man das noch genauer spezifizieren, noch genauer auflisten? Also das sind jetzt Recommendations, die wir im juristischen Teil gehabt haben. Diese Sachen sind teilweise sogar so weit gewesen, dass zum Beispiel IP-Adressen nicht gespeichert werden. Normalerweise wird das gespeichert. Das war zum Beispiel die Frage, wir haben keine Info zu den IP-Adressen. Und die Antwort war sozusagen, ja, weil wir es halt nicht speichern. Also da gibt es gewisse Sachen, die jetzt auf der RK-Seite in dem Fall auch sozusagen Dinge sind, die man normalerweise in Privacy Policies vermisst und in dem Fall halt mit anderen Begründungen aus datenschutzfreundlicher Sicht nicht zu beantworten waren. Ein Punkt, den wir anders gesehen haben als das RK, es gibt auch einige Punkte, die sozusagen nicht gefixt worden sind, ist eine Frage, wie die Richtigkeit der Daten sichergestellt wird. Das ist genau das, was jetzt der Christian mit den Tokens erklärt hat. Es gibt zum Beispiel Möglichkeiten, dass man statt dieser TAN-SMS bei einem positiven Resultat zum Beispiel einen Token mitbekommt. Das wäre datenschutzrechtlich galanter, weil man eben keine Telefonnummer hergeben muss, damit noch datenfreundlicher. Gleichzeitig, wenn ich zum Beispiel mit einem positiven Resultat sofort einen Code mitbekomme, mit dem ich dann in der App freischalten kann, dass ich andere Leute informieren kann, ist auch noch besser sichergestellt, dass die Daten wirklich richtig sind. Also, dass der Mensch, der sozusagen da jetzt warnt, auch wirklich einen positiven Test bekommen hat. Das sind Dinge, da kann man sagen, zwei Juristen, zwei verschiedene Meinungen. Unser Beitrag dazu war, da kann man vielleicht noch das System und den Flow weiter verbessern. Abschließend, ich glaube, was aus juristischer Sicht noch interessant ist, ist, dass wir vielleicht durchaus, und die Debatte gibt es ja in Österreich, auch eine Art rechtliche Grundlage brauchen. Es ist jetzt aus juristischer Sicht nicht ganz banal, was mit dieser Information dann passiert. Also wir haben in Österreich durchaus auch Strafparagraphen, unter die ich fallen kann, wenn ich zum Beispiel eine Information habe und trotzdem weiterarbeiten gehe. Und da wäre es durchaus interessant, dass man klarstellt, wie das funktioniert. Aber das ist ganz klar eine politische Debatte und jetzt keine Debatte für die Rotkreuz-App selber, aber es ist, hängt halt indirekt miteinander zusammen. Das ist so die Kurzübersicht über die juristischen Teile. Wir haben, glaube ich, den Großteil der Punkte, die wir gefunden haben, wird auch heute mit diesem Hotfix gelöst. Das sind großteils Informationssachen, wo die Privacy Policy abgedatet wird, verändert wird. Ein paar Punkte kommen aus dem technischen Teil raus, da erzählt der Tom eh auch noch was dazu, die dann auch in der Privacy Policy halt gefehlt haben und dementsprechend auch ein juristisches Problem waren.
Vielen Dank, Max. Christian, dann wieder zurück zu dir, zu den technischen Problemen, die wir gefunden haben.
Ja, also prinzipiell haben wir uns die technische Analyse in drei Bereiche aufgeteilt. Und zwar einerseits die Architektur, da wird der Tom nachher noch was dazu erzählen, und andererseits den Datenschutz und Fragen aus der Security. Und prinzipiell verarbeitet ja so eine Contact Tracing Apps kritische Gesundheitsdaten. Und wie der Max schon gesagt hat, muss man hier halt einen anderen Maßstab ansetzen, als bei einer Dating-App zum Beispiel, weil im Idealfall hat diese App den Anspruch, dazu beizutragen, dass sie Leben rettet. Damit haben wir hohe Anforderungen an die IT-Sicherheit und den Datenschutz. Und gleich vorweg, wir haben keine kritischen Sicherheitslücken gefunden, aber wir haben, wie eingehend schon erwähnt, einige Verbesserungsvorschläge beim Datenschutz angemerkt. Und diese Anmerkungen haben wir eben als Empfehlungen ausgesprochen und dem österreichischen Roten Kreuz und Essentia übermittelt. Und wir sehen eh, ein großer Teil davon wird heute bereits als Hotfix behandelt und gelöst. Schauen wir uns kurz die zwei Themen an, die aus unserer Sicht die größte Aufmerksamkeit bedürfen. Einerseits ist das mal die Statistikfunktion. Sie kennen vielleicht die technische Analyse, die SBR Research als unabhängiges Forschungsinstitut schon für Version 1.0 durchgeführt hat. Das war vor circa 3 bis 4 Wochen. Und damals haben wir schon die Statistikfunktion kritisiert. Dadurch, dass wir jetzt Zugriff auf den Source Code bekommen haben, waren wir in der Lage, gemeinsam mit den Kollegen von Epicenter Works und None of Your Business uns auch serverseitig anzuschauen, was da eigentlich genau passiert. Und es ist so, dass diese Statistikfunktion quasi, wenn ich diesen Handshake, den ich Ihnen zuerst präsentiert habe, durchführe, dann hat das die App an einen Server vom Roten Kreuz gemeldet. Und aus Sicht des Roten Kreuz wurde uns verständlich erklärt, warum das der Fall war. Ja, also es ist einfach, um zu wissen, wie häufig wird die App genutzt, wie viele Leute nutzen die App. Aber es ist natürlich ein großes Problem, weil dadurch Benutzer de-anonymisiert werden können. Ein wichtiger Punkt ist noch, es hat nicht nur eine Meldung gegeben, wenn ein Handshake stattgefunden hat, also diese Begegnung, sondern auch, wenn ein Schlüssel quasi oder eine Nachricht entschlüsselt werden konnte. Und diese beiden Funktionen zusammen haben eben aus unserer Sicht im Worst Case dazu beitragen können, dass der User de-anonymisiert wird. Und deswegen haben wir die dringende Empfehlung ausgesprochen, das umgehend zu entfernen. Und wie schon angekündigt, das wird auch heute beim Hotfix gemacht. Also diese Statistikfunktion wird entfernt. Den zweiten Punkt, den ich Ihnen erzählen möchte, ist das sogenannte Offline-Tracking von Geräten. Wenn Sie sich an meine Präsentation erinnern, habe ich Ihnen gesagt, es gibt diesen öffentlichen Schlüssel. Dieser öffentliche Schlüssel wird das erste Mal, wenn ich die App starte, erzeugt. Ja, also bei der Initialisierung der App. Und dieser Schlüssel ändert sich dann nicht mehr. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in einen Supermarkt gehen und den automatischen Handshake aktiviert haben, wird ständig eine Nachricht ausgesendet mit Ihrem Schlüssel, damit irgendeine andere Person diesen Schlüssel bekommen kann. Ich habe Ihnen gezeigt, es geht eben übers Internet, aber diese Nachricht, im Internet liegt dieser Schlüssel bereit, wird nicht erst ausgesendet, wenn die App beschließt, wir hatten lang genug Kontakt. Das kann zwischen 5 bis 10 Minuten sein oder 5 bis 15 Minuten, je nachdem, wie stark das Bluetooth-Signal ist und wie nah man aneinander war. Aber in dem Moment, wo sich die Handys oder Smartphones das erste Mal sehen, liegt schon dieser Schlüssel zum Abholen bereit. Und das kann ein Angreifer jetzt dazu nutzen, um sich ein Gerät zu bauen oder die App missbräuchlich zu verwenden, um so Personen zu tracken. Also stellen Sie sich vor, Sie gehen jeden Tag in den Supermarkt und ein Angreifer stellt dieses Gerät auf, dann kann er erkennen, dass Sie jeden Tag einkaufen gehen. Beziehungsweise er kann erkennen, dass Ihr Smartphone jeden Tag einkaufen geht. Ja, also Sie haben natürlich noch nicht die Verbindung, dass das Smartphone Ihnen gehört, aber wenn man das dann kombiniert mit, es steht jemand dort und schaut, okay, wen sehe ich hier jeden Tag, oder irgendwie digital mit zum Beispiel Gesichtserkennung, dann kann man hier schon Informationen gewinnen. Jetzt kann man dieses Offline-Tracking natürlich nicht nur als einzelne Person irgendwie nutzen, sondern im Worst Case irgendwo an markanten Punkten aufstellen. Und so wäre es möglich, dass man Bewegungsprofile von Menschen erzeugt. Das ist natürlich eine Funktion, die wir aus Datenschutz absolut nicht wollen. Und so haben wir empfohlen, dass dieser öffentliche Schlüssel sich ändert. Da kann man jetzt ein sinnvolles Zeitfenster wählen von alle paar Stunden bis täglich. Da muss sich das österreichische Rote Kreuz und Accenture überlegen, was sie dafür sinnvoll halten. Aber uns wurde zugesagt, dass dieses Update mit diesen rotierenden Keys Ende nächster Woche kommt und dieses Problem dann behoben wird. Das war es jetzt von meiner Seite und ich würde für die Architektur an den Tom übergeben.
Danke, Christian. Ja, der letzte sozusagen groß inhaltliche Punkt ist noch die Architektur. Dazu ist zu sagen, dass die App des Roten Kreuzes ja vergleichsweise früh in die konkrete Entwicklung ging. Wir reden da von Anfang März. In anderen Ländern war zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal eine Debatte über Konzepte so richtig da. Und die Debatte wird aber, wie Sie alle wissen, massiv auf internationaler Ebene geführt, sowohl auf wissenschaftlicher Ebene wie auch auf europäischer Ebene. Wir haben inzwischen auch schon Empfehlungen der EU-Kommission zu dem Thema Contact Tracing Apps. Und deswegen ist gerade bei der Architektur ist auch wichtig, die App vom Roten Kreuz einzuordnen. Wie wir aber vorher von Christian schon gehört haben, die App versucht so irgendwie ein dezentrales System zu sein. Also alles, was gespeichert wird, ist eigentlich dezentral von den Leuten, die ich sehe. Und eben auch diese Infektionsmeldungen werden so verschlüsselt, dass man eigentlich versucht, dass es da keinen zentralen Punkt gibt, der allzu viel weiß über die Verwendung der App. Aber dadurch, dass die Kommunikation zwischen den Endgeräten eben eingeschränkt war, gab es halt dann eben trotzdem noch so einen Man in the Middle, einen zentralen Punkt. Das war in der ersten Version Google Nearby, ist jetzt Peer-to-Peer-Kit. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil an der Stelle sehr viele Informationen auch über die Verwendung der App anfallen. Ja, inzwischen haben wir Systeme wie DB3T oder CoEPI, die uns helfen, die Kommunikation direkt zwischen den Handys abzuhandeln. Die sind datenschutzfreundlicher, weil sie halt wirklich dezentral sind. Und es gibt noch dazu den Vorteil, dass jetzt schon Ankündigungen von Apple und Google da sind, solche dezentralen Systeme in ihre Smartphone-Betriebssysteme einzubauen. Und das ist vor allem deswegen wichtig, weil ohne diese Art von Unterstützung vor allem Apple iPhones nicht reibungslos so einen Automatic Handshake machen können. Und deswegen war eine der Empfehlungen von uns an das Rote Kreuz auch, sobald wie irgendwie technisch möglich auf diese dezentralen Konzepte umzusteigen, da eben vor allem mit Hinblick auf die DB3T. zusammenfassend, ich würde sagen, die Rotkreuz-App war State of the Art vor 2-3 Wochen ungefähr. Aber der State of the Art verändert sich hier halt gerade wirklich im Tagesrhythmus, weil dieses Thema natürlich die ganze Aufmerksamkeit der technischen Community hat. Und es gibt hier wirklich gute Systeme, die wir auch empfehlen können. Und insofern leistet Österreich hier auch einen Beitrag zur globalen Debatte. Also unsere Hoffnung ist auch, dass es hier bald was wirklich praktisch einsetzbares, datenschutzfreundliches gibt. Wir können in der Prüfung, die wir gemacht haben, nicht hundertprozentig Vollständigkeit zugestehen, aber ich glaube, es ist unmöglich, dass wir jetzt wirklich ganz grobe Sobotka-Überwachungsmodule übersehen hätten. Die gibt es unserer Meinung nach in dieser App einfach nicht. Man hat sicherlich versucht, das Richtige zu tun. An manchen Stellen ist einem das nicht so ganz geglückt. Aber jetzt mit diesen Empfehlungen glaube ich, dass die App auf jeden Fall einen richtigen Weg eingeschlagen hat. Das mal zu mir soweit und damit gebe ich noch einmal zurück an Max.
Ja, du hast sozusagen jetzt eh schon ein bisschen die Zusammenfassung, glaube ich, vorweggenommen. Wir sehen es recht ähnlich. Also auch aus der juristischen Sicht steht ja in den Gesetzen drinnen, eine App muss Stand der Technik haben. Ich glaube, die Konzepte sind inzwischen gerade, was DP3T angeht, weiter. Man muss aber gleichzeitig sagen, keine von diesen Konzepten funktioniert derzeit in einer App, die jemand runterladbar hat. Also ich glaube, wir sind gerade Stand der Technik so im Übergang zu einem nächsten Level. Deswegen war es für uns sehr interessant, dass die Antwort von dem Roten Kreuz beziehungsweise dem Dienstleister vom Roten Kreuz, der das herstellt, zum großen Teil eben war, dass das Switch auf DP3T auch viele von diesen architekturellen Problemen lösen wird, was wir auch schon lange gefordert haben, was, glaube ich, ein bisschen sich als Goldstandard herausentwickelt. Ich glaube, wir haben sozusagen in Österreich diese Vorreiterrolle ein bisschen genommen. Man muss da, glaube ich, auch einfach zum gewissen Grad fair sein, dass gewisse Dinge einfach mal versucht worden sind. Ich habe in den letzten 2-3 Wochen sehr viel alle Konzepte verfolgt, die es gibt. Wir haben weltweit, glaube ich, inzwischen 10-20 verschiedene Konzepte, so eine App zu machen. Die Rotkreuz-App ist jetzt sicher auf der sozusagen von Architektur, was technisch derzeit möglich war, auf der datenschutzfreundlicheren Seite vom Konzept sicher gelandet. Was spannend ist, ist, dass sie eben noch weiter verbessert werden soll und auf ein noch besseres Konzept umgestellt werden soll, was mich auch persönlich jetzt dazu führt, dass ich die App weiter auch installiert habe zum Beispiel. Aber es gibt da, wir sind in einer total beweglichen Geschichte und die bewegt sich sicher weiter. Ganz abschließend mag ich noch ganz kurz Danke sagen an die ganzen Leute, die sich da auch engagiert haben. Wir haben jetzt auch sehr viele unbezahlte Leute, die Wochenenden hier investiert haben in diese Code Review. Ich glaube, was auch noch wichtig ist zu sagen, wir haben den Code gesehen, wie er vor diesen Hotfixes war. Die Hotfixes selber sind uns zugesichert worden. Die werden wir sehen, wie die dann eingebaut sind. Und damit darf ich, glaube ich, allgemein auf unserer Seite Danke sagen. Einen Punkt, den ich noch ganz kurz dazu sagen muss, ist, das Ganze war schon eine Quick Review. Also ich glaube, das müssen wir auch noch mal kurz stressen. Es war jetzt keine sozusagen ganz, ganz tiefe Auseinandernehmen von jedem Teile bis aufs letzte Komma, weil das auch zeitlich überhaupt nicht möglich ist. Aber ich glaube, die wichtige Frage war, gerade solche Gedanken, die herumschwirrt sind, aller die Unica kriegt am Ende alle Daten oder was teilweise in der Debatte bei uns auch unterwegs war, dass man so Dinge klar ausschließen kann mit eben den ganzen Punkten, die wir eh schon durchgearbeitet haben. Ich glaube, damit sind eh schon im Chat einige Fragen und soweit ich weiß, wird die Yvonne sich darum kümmern, die ein bisschen zu moderieren.
Richtig. Vielen Dank für die ganzen vielen Fragen, die in der Zwischenzeit schon gekommen ist. Fangen wir vielleicht, Max, weil du gerade gesprochen hast, es gab einige Fragen zu den Servern. Also einerseits, wo befindet sich der Rote Kreuz Server in Österreich? Fragezeichen. Und wo befindet sich der P2P-Kit Server mit den Schlüsseln in der Schweiz? Fragezeichen.
Genau, also im Prinzip läuft so, die Server sind eigentlich derzeit noch ziemlich verstreut. Das ist ein Punkt, den wir auch als Verbesserungsvorschlag drinnen haben, dass die Server irgendwo hin müssen, wo auch kein Zugriff über zum Beispiel US-Recht möglich wäre. Man muss, glaube ich, schon sich überlegen, was auf dem Server jeweils liegt. Da kann der Christian das noch genauer beschreiben. Aber im Prinzip funktioniert die Kommunikation derzeit teilweise über Apple, teilweise über Google, teilweise über dieses P2P-Kit, was eine Firma in der Schweiz ist. Das ist ein Spin-off von einer Universität. Und da gehen die Daten durchgespeichert, werden am Ende die Kontaktdaten aber am Handy. Und das ist genau vom Design her das, was man praktisch jetzt noch von der Architektur durch die P3T auch ändern könnte, dass praktisch die Kommunikation auch Handy zu Handy passiert und eben genau dieser Cloud-Teil, den der Christian vorher erklärt hat, im ersten Schritt beim einfachen sich sozusagen Treffen ausgeschlossen werden kann. Und das wäre eigentlich die Schönheit dieser anderen Lösung. Was das Rote Kreuz gleich jetzt als Reaktion zugesichert hat, ist, dass der Server oder dass der Teil, wo die TAN-SMS drinnen sind, also wo man die Handynummern hat und das ist das einzige sozusagen personenbezogene Datum, was nicht pseudonymisiert ist, dass das auf Server nach Österreich kommt. Das Backend ist im Prinzip bei Microsoft in Deutschland gehostet und Google und Apple braucht, das ist praktisch die Kommunikation auf die Handys jeweils, die sind sowieso ein globaler Konzern. Also wir haben praktisch diese verschiedenen Player drinnen und das ist, glaube ich, auch allen klar, dass man das noch weiter ausschließen muss, Stück für Stück.
Vielen Dank. Eine anschließende Frage zu den Servern, ob die Daten für die Schlüssel und die Kontakt-IDs der Infizierten über den gleichen Server laufen, sodass sie zusammengeführt werden können.
Bitte?
Ja. Darf ich die Frage nochmal lesen?
Laufen die Daten für die Schlüssel und die Kontakt-IDs?
Ich bin mir nicht ganz sicher, was mit den Kontakt-IDs gemeint ist. Sind damit die Token gemeint? Vielleicht kann das der Herr Gieselmann von CT noch einmal spezifizieren. Außer Tom, du weißt, was damit gemeint ist?
Ich glaube, die Public Keys, oder?
Naja, die Frage ist, laufen die Daten für die Schlüssel und die Kontakt-ID?
Vielleicht.
Reihen wir die Frage mal bitte hinten an, bis sie konkretisiert ist,
ja. Und
nehmen die nächste Frage. Mhm.
Vielleicht noch ganz kurz. Ich glaube aber, dass eine Frage zur Funktionsweise, Christian. Was du erklärt hast, betrifft sowohl Android als auch iOS oder gibt es hier Unterschiede?
Nein, also die Funktion, die ich erklärt habe, betrifft beide Betriebssysteme. Und wie gesagt, ich habe sie stark vereinfacht erklärt. Ich habe jetzt so im Chat auch schon gesehen, es ist die Frage natürlich nach Google Firebase gekommen. Die wirst du dann sicher eh noch anmoderieren. Also diese Kurzpräsentation, die ich gezeigt habe, hat überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern war einfach einmal, um kurz zu verdeutlichen, was passiert da jetzt eigentlich wirklich, ja? Und was sind so die Probleme aus technischer Sicht?
Okay, und der Herr Gieselmann hat auch seine Frage jetzt erklärt. Mit den Schlüsseln meine ich die Schlüssel von Alice, die Alice per Bluetooth versendet, mit den Kontakt-IDs, die IDs, die Bob einsammelt.
Ja, also prinzipiell, was rennt jetzt über welchen Server? Vielleicht machen wir es so, weil ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, wie ich die Frage verstehen kann. Der erste Schritt ist, dass ich eben meinen Public Key von Alice zu Bob bringen will. Ja, und dazu muss jetzt irgendwie ein Dritter in den Bund, damit das funktioniert, weil der Schlüssel einfach als Nachrichtenlänge zu lang ist, um den direkt zu senden. Jetzt ist dann die Idee, dass ich sage, okay, ich habe diesen, wahrscheinlich ist das einfachste, ich mache nochmal die Präsentation kurz auf. Einen Augenblick. So. So, ich glaube, man sieht ja auch meinen Mauszeiger, oder?
Ja.
Ja.
Ja. Also, wir haben jetzt, wie gesagt, das Thema, wir müssen einerseits, also wir müssen diesen Schlüssel am Server ablegen. Am Server vom Peer-to-Peer-Kit. Der Max hat ja schon gesagt, der steht in der Schweiz. Für manuelle Handshakes wäre das momentan Google Nearby, wo die Server natürlich dementsprechend woanders stehen. Wir müssen jetzt diesen Token gemeinsam mit dem Schlüssel auf den Server legen. Und der Token ist mit dem Schlüssel verknüpft. Das heißt, wenn jemand herkommt, also Bob zum Beispiel, und sagt, ich habe diesen Token, weiß der Server, okay, hier ist der Token und ich gebe dir dafür den passenden Schlüssel. Und die Frage war ja,
mein Mikrofon eingeschaltet haben, Gieselmann hier von der CT, soll ich ja sprechen oder stört ja das?
Nein, gerne, weil ich glaube, bin mir nicht gerne sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Ja.
Also die Frage ist jetzt, ob der Server vom P2P-Kit, der jetzt den Schlüssel an Alice sendet und Alice dann diesen Schlüssel an Bob weitergibt. Bob sammelt dann sämtliche Kontakte und kriegt dann später eine TAN und schickt seine Kontaktliste, also von Alice und weiteren. Genau, das ist ein Server vom ORK. Da war meine Frage, ob der Server vom ÖRK derselbe ist, der am Anfang Alice ihre Schlüssel ausgibt, die ja später dann auch in temporäre Schlüssel dann rotiert werden sollen, ob diese Server irgendwie untereinander Kontakt haben, sodass man an einer zentralen Stelle dann nachprüfen könnte, wenn man bösartig ist, mit wem hat Bob denn jetzt Kontakt gehabt in den letzten 2 bis 3 Wochen. Ich weiß nicht, wie lange jetzt die Schlüssel auch aufbewahrt werden.
Schlüsseln wir die Frage mal ein bisschen auf. Also das erste Wichtige, der Schlüssel wird am Smartphone erzeugt. Ja? Also sowohl der öffentliche Schlüssel als auch der private Schlüssel. Das heißt, weder der Server vom Roten Kreuz noch ein anderer beteiligter Server kennt den privaten Schlüssel.
Okay.
Das ist einmal, glaube ich, die erste Frage. Die nächste Frage war dann, was genau passiert dann beim Server vom österreichischen Roten Kreuz? Die können sich das ein bisschen vorstellen wie eine Datenbank oder eine Excel-Tabelle, wo einfach verschlüsselte Nachrichten drinnen liegen. Ja? Und das Server vom österreichischen Roten Kreuz weiß aber nicht, was in diesen Nachrichten drinnen steht, weil man dazu diesen privaten Schlüssel braucht. Und diesen privaten Schlüssel hat in dem Fall eben nur Alice. Alice ladet alle Nachrichten, die es momentan gibt, herunter, ja, und schaut, welche von diesen Nachrichten kann ich entschlüsseln. Das heißt, das Rote Kreuz weiß nicht, was steht in den Nachrichten und weiß in Wahrheit auch nicht, an welche Person sind diese Nachrichten adressiert. Ja, das verteilt einfach die Nachrichten, jeder bekommt alle Nachrichten und Alice muss dann die Nachricht entschlüsseln können.
Das heißt, dieser Teil entspricht dann der dezentralen Lösung von DP3T.
Genau,
die Schlüsselrotierung, die temporäre, die ist noch nicht implementiert. So verstehe ich das richtig.
Genau, also verstehen Sie richtig. Was wir halt auch kritisieren, ist davor eben dieser Schritt, dieser hier. Ja. Es gibt bei DP3T oder DP3D ist das so gelöst, also wir haben hier eine maximale Nachrichtenlänge von 20 Byte, ja, die über Bluetooth Low Energy gesendet werden kann. Und DP3T löst das eben so, dass sie die Nachrichtenlänge nur 16 Byte lang haben. Dadurch brauchen sie diesen Zwischenschritt übers Internet nicht. Wodurch natürlich keine Metadaten für irgendwelche Drittservices anfallen. Und dadurch ist diese Lösung deutlich schöner. Habe ich Ihre Frage soweit beantworten können?
Ja. Haben Sie. Ich hätte dann noch eine Frage zu iOS, ob die App immer im Vordergrund laufen muss oder auch im Hintergrund funktionieren kann.
Momentan muss die App immer im Vordergrund rennen. Also der automatische Handshake funktioniert unter iOS nicht, wenn die App nicht im Vordergrund ist.
Und unter Android funktioniert es auch im Hintergrund?
Bei meinen Tests hat es auch im Hintergrund funktioniert, ja.
Ja, funktioniert auch im Hintergrund.
Danke.
Also wir haben das Ganze, muss man auch dazu sagen, wir haben es auch praktisch durchgetestet. Also wir haben jetzt nicht nur den Code angeschaut, sondern auch angeschaut, wie das Ding am Handy selber funktioniert. Und das mit der iOS-Frage, das ist vielleicht auch im Kontext zu setzen, das ist ein Problem von iOS, dass alle diese Apps haben, das erst mit diesem Apple-Google-Update gefixt werden würde, das in circa einem Monat kommt. Das heißt, es gibt derzeit keine App, die auf iOS das im Hintergrund kann.
Tom, eine Frage vielleicht. Es gibt einige Meldungen zu den Empfehlungen, die wir abgegeben haben. Also bitte nochmals Klärung zu Empfehlungen. Ich habe gehört, 26 gesamt, 16 gelöst, 3 werden Anfang nächster Woche gelöst und 4 werden in kommenden Wochen gelöst. Dann fehlen noch immer 3. Bitte hier ein kurzes Statement dazu.
Ja, sehr gern. Also ich kann das... Wir haben sowieso in dem Bericht, werden Sie dann alle die 26 Empfehlungen mit den Rückmeldungen vom österreichischen Roten Kreuz auch sehen. Aber die Zuordnung kann ich Ihnen jetzt irgendwie kurz erklären. Wir haben von den 26 eben 16, die als Hotfix schon gekommen sind. Davon sind auch einige aus dem rechtlichen Teil. Nächste Woche, also Ende nächster Woche, wurde uns angekündigt, dass das Problem mit dem Offline-Tracking gelöst sein wird. Also das, was der Christian eben auch mit der Key Rotation beschrieben hat, sprich am Wiener Linien, irgendwo hat jemand einen Bluetooth-Sniffer und man kann dann herausfinden, welche Leute mit Automatic Handshake gehen da vorbei. Dieses Problem, dafür brauchen sie eben noch bis Ende nächster Woche. Dann ebenfalls Ende nächster Woche soll gelöst sein. Ein Thema, das wir jetzt hier noch gar nicht angesprochen haben, so eine genannte, wir haben es Public Key Attack genannt. Also ich mache es beispielhaft, sagen wir sind irgendwie 10 Leute auf einer Corona-Party, die es nicht geben sollte, und wir machen alle den Handshake miteinander, und dann werden wir irgendwie in einer Woche alle krank. Und weil wir den Handshake gemacht haben, wissen wir die öffentlichen Schlüssel voneinander. Und wir könnten dann am Server nachschauen, für welche dieser, sagen wir, 10 Personen gibt es keinen öffentlichen Schlüssel. Dann wissen wir, wer in unserer Runde Patient Zero war, wer sozusagen die anderen angesteckt hat. Also es ist möglich, Aussagen zu treffen unter gewissen Umständen über öffentliche Schlüssel, die mir bekannt sind. Und das ist ebenfalls etwas Architektonisches, was man aber auch in der jetzigen Struktur lösen kann, ohne dass man auf andere Systeme wie DBFT umstellt. Das ist neben dem Offline-Tracking das zweite, was mit Ende nächster Woche gelöst wird. Der dritte Punkt ist, dass jetzt eben noch teilweise amerikanische Firmen involviert sind in das Ganze. Das haben wir eh auch immer von Anfang an kritisiert. Und das sollte auch mit Ende nächster Woche ist unser Informationsstand ausgelöscht sein, dieses Problem. Ich glaube, Max hat zu dem Detailpunkt nachher noch mehr Infos. Aber ich mache das schnell fertig. Wir haben dann auch noch in 4 Wochen eben die architekturellen Punkte. Das heißt, wir haben eine Empfehlung, dass man sich an die Vorgaben vom CoEPI-Projekt hält, dass man eben die Architektur in Richtung DBFT oder ähnlich datenschutzfreundlich ändert. Das dritte ist eben Peer-to-Peer-Kit endgültig rausgeben, was auch nicht mehr notwendig ist, wenn man auf diese andere Architektur umstellt. Und zuletzt gibt es auch noch ein paar Krypto-Verbesserungen, also die kryptografische Verschlüsselung der Daten in dieser App. Da haben wir auch Empfehlungen abgegeben. Da muss man sagen, das ist schon sozusagen, wenn man es wirklich noch einen Schritt besser machen will, das ist nichts Kritisches. Wie der Christian gesagt hat, wir haben keine kritischen Sicherheitslücken gefunden, aber trotzdem die Verwendung von Verschlüsselung in der App ist nicht ganz gemäß den internationalen Empfehlungen. Dann gibt es noch 3 Sachen, wo wir eben wirklich sozusagen noch keine Zusicherungen haben. Die liegen alle im rechtlichen Teil. Das ist eben einerseits, dass es eine doppelte Zustimmung gibt in der App. Also man stimmt ganz am Anfang zu und dann später, wenn man zu einem gewissen Anwendungsfall kommt, wird man nochmal nach einer Zustimmung gefragt. Der zweite Punkt ist der Widerruf der Daten. Ich glaube aber, dass da auch irgendwie nochmal eine juristische Debatte war, wo Max besser eingebunden ist. Und
ich kann das gleich noch schnell erklären.
Ja, und die Factual Information ist genau das, was noch fehlt in meiner Aufzählung. Und das ist der Punkt, den Max auch schon angesprochen hat. Wir glauben halt, dass im Moment es zu einfach ist, wenn man diese App einfach durchklickt und sagt, ich fühle mich schlecht, ich habe einen Husten und auf einmal geht eine Infektionsmeldung raus. Das ist aber aufgrund der epidemiologischen Einschätzung vom Roten Kreuz durchaus, was das gewollt ist. Also man nimmt sozusagen diese False Positives in Kauf, ist uns gesagt worden. Und insofern ist es auch für uns schwierig zu bewerten, weil es ein bisschen außerhalb von unserem Bereich ist. Sie finden im Bericht Empfehlungen dazu, aber da ist sozusagen kein Konsens, wie der Fahrplan sein soll. Max?
Dankeschön. Der Max wollte noch zu den 3 Punkten sagen.
Ich vereinfacht gesagt, die Techniker haben sich ganz gut durchgesetzt mit ihren Verbesserungsvorschlägen, die ich als Jurist, oder wir haben sozusagen ein bisschen mehr den juristischen Teil gemacht, ein bisschen weniger gut. Der Tom hat es eh schon angesprochen. Ich glaube, eine Sache, die man noch konkretisieren muss, eine Sache so halb umgesetzt ist eben die Frage, dass das von US-Servern weggeht. Das haben wir eh schon vorher kurz gesagt, dass sie das eben mit den Telefonnummern jetzt machen. Das heißt, die einzigen direkt personenbezogenen Daten sind dann auch in Österreich gehostet. Bei den anderen Punkten, das haben wir jetzt eh schon ein paar Mal gesagt, braucht man diesen ganzen Spieler dazwischen, die kommen weg. Das ist nicht unmittelbar zugesichert, dass das alles jetzt sofort möglich ist. Ganz kurz noch zu der Frage von den doppelten Zustimmungen. Da geht es um eine Frage, dass die für 2 Funktionen zweimal die gleiche Zustimmung ist. Das ist einfach ein bisschen kompliziert oder vielleicht missverständlich für Nutzer. Das finden Sie sozusagen eher gut für die Nutzer, dass Sie dann nochmal gefragt werden nach Zustimmung. Also das sind eher Kleinigkeiten, das sind diese Punkte, weil das im Chat auch schon ein paar Mal die Frage gekommen sind, die eben vom RK nicht zugesichert worden sind. Zusätzlich zu diesem epidemiologischen Teil eben die Frage, wie kann man technisch noch sicherer stellen, dass die Daten, die da den Leuten angezeigt werden, und die müssen ja praktisch dann in Heimquarantäne sich begeben, noch genauer gemacht werden. Ich glaube, da braucht es auch wieder Zusammenarbeit mit der Politik, dass einfach sozusagen es eine Regelung gibt, wann, wenn ich einen positiven Test habe, bekomme ich einen Code dazu, mit dem ich das mache. Das ist derzeit einfach organisatorisch auch noch nicht existent. Das ist aber in anderen Konzepten für solche Apps durchaus drinnen. Und insofern wäre das sicher, soweit traue ich mich auch als Datenschutzjurist, da was dazu zu sagen, die datenschutzfreundlichere Lösung. Und das war ein Vorschlag, der halt nicht unbedingt nur am Roten Kreuz hängt, sondern das muss vereinfacht gesagt mit der ganzen österreichischen Gesundheitsarchitektur zusammenpassen. Das sind die Punkte, wo wir vorgeschlagen haben, ohne dass es irgendeine konkrete Zusage gibt. Ich würde vielleicht auch Max, gleich noch die...
Ja, ich habe vielleicht noch eine Frage davor, weil die ist jetzt schon, und zwar mit welchem Zugang wurde die App analysiert? War es für euch wichtig, dass es die App gibt, dass sie einsatzfähig ist und bleibt?
An mich jetzt, oder?
Ja, ich meine, ich kann das vielleicht machen. Also,
kam von einem Kollegen von der ZIP.
Also wir haben uns ja schon ganz am Anfang, als die App rauskam, mit einer Analyse zu Wort gemeldet, weil es uns wichtig ist, dass so eine heikle Anwendung von Gesundheitsdaten wirklich datenschutzfreundlich ist. Und wie gesagt, Teile der ursprünglichen 5 Forderungen wurden immer noch nicht erfüllt, wie der Open Source Punkt. Es ist gut, wenn wir die App prüfen können, es müssen sie aber alle prüfen können. Und das, was wir heute gemacht haben, ist ein Zwischenschritt, aber es führt keinen Weg dabei, dass die App Open Source wird. Ich habe schon gehört, ohne jetzt irgendwie eine schriftliche Zusage zu haben, dass das in den nächsten Wochen, vielleicht noch im April passieren soll. Ich würde es mir sehr wünschen. Und wie gesagt, auch jetzt auch die Dinge, die repariert wurden aufgrund unseres Berichts. Ja, im Grunde muss man auch da dann nochmal nachprüfen mit einem Code Review, ob das auch wirklich so eingehalten wurde.
Vielen Dank. Christian, vielleicht eine Frage für dich. Wie ist das System gegen Sabotage geschützt? Wie einfach lässt sich der österreichische Rote Kreuz Server mit sinnlosen Anfragen zumüllen?
Diese Frage haben wir uns natürlich auch angesehen. Vielleicht kennen Sie, Epicenter Works hat die NDE veröffentlicht, die alle unsere Organisationen beschrieben haben. Und da war ein Punkt drinnen, dass wir Sicherheitslücken an das österreichische an Accenture melden und in 15 Tage einräumen. Das nennt man Responsible Disclosure Prozess. Das heißt, diese Frage möchte ich nicht beantworten, weil wir sie absichtlich nicht in den Bericht aufgenommen haben. Nicht, weil wir was verheimlichen wollen, sondern einfach, weil wir Accenture die Möglichkeit geben wollen, hier noch zu reagieren und weil wir auch keine Anleitung für jemanden quasi in unserem Bericht geben wollen, hier Schabernack anzustellen. Ich hoffe, Herr Konrad, damit habe ich Ihre Frage zumindest hinreichend beantworten können, dass wir uns dieses Thema auch angesehen haben und dass wir hier noch im Kontakt mit Accenture stehen. Ich sehe ein Ja, danke, dann passt das für mich.
Perfekt. Wir haben dann noch eine Frage zu PEP-PT. Also wie ist die Stellungnahme bezüglich der Novi20-App sowie zu PEP-PT, wo jetzt etliche Beteiligte ausgestiegen sind wegen erheblicher Datenschutzprobleme? Tom, Max?
Kann ich gerne was dazu sagen? Also zuerst zu Novi20. Wir waren gerade in einer Prüfung des Quellcodes von Novi20, als wir den Quellcode der Rotkreuz-App bekommen haben. Deswegen sind wir da nicht fertig geworden, weil die App des Roten Kreuzes war uns einfach wichtiger. Aber das, was wir aufgrund dieser kleinen Prüfung von Novi20 sagen können, ist, dass die App viel datenschutzfeindlicher ist als das, was das Rote Kreuz und Accenture da gemacht haben. Also uns hat es grob gesagt die Haare aufgestellt, wie wir das gesehen haben. Ich habe auch bei dem Hearing im Parlament vor einer Woche, wo ich als Experte der SPÖ geladen war, das den Kollegen von Novi20 gesagt. Ich glaube, in der Zwischenzeit haben sie Teile des Codes auch schon repariert. Und sobald wir wieder ein bisschen Luft haben und dieser Review abgeschlossen ist, haben wir auch vor, uns das näher anzuschauen. Vielleicht auch mit Kollegen in Georgien, wo die App ja schon in Verwendung ist, weil ich glaube, da muss man die Leute wirklich warnen. Was an der Stelle wichtig ist, solche Contact Tracing Apps, ja, wir stellen uns immer vor, in Österreich das Rote Kreuz, wieso muss man da so sehr auf Datenschutz achten? Wenn Sie mal außerhalb Europas schauen oder vielleicht auch in unserem ungarischen Nachbarland, das, was mit Contact Tracing gemacht werden könnte, ist definitiv so, dass man das als Gefahrentechnologie einordnen muss. Ich sage mal so, wenn man einen Covid-19-Verdacht hat, ist eine Heimquarantäne mit einem Zuhause und Essen das Beste, was einem passieren kann. Und viele andere Dinge sind derzeit auch gerade in der Welt zu beobachten. Das ist eine sehr heikle Technologie, die wir hier bauen. Und gerade PEP-PT hat sich zusehends unser Vertrauen verspielt durch ihr sehr intransparentes Vorgehen und durch die klare Präferenz eines zentralisierten Systems. Und die Vorschläge, die jetzt da gerade am Tisch liegen, gerade aus Frankreich, die stimmen uns zutiefst besorgt. Weil da wird halt wirklich Datenschutz komplett aus dem Fenster geworfen. Und das braucht es epidemiologisch meiner Meinung nach auch nicht. Zumindest haben wir genügend andere Apps, die viel datenschutzfreundlicher sind als das, was da gerade aus Frankreich kommt.
Vielen Dank. Max, wir haben eine Frage für dich. Datenschutzrat, Expertenmitglied Forgo empfiehlt in einer ausführlichen Stellungnahme, den Einsatz von Anti-Corona-Apps per Gesetz zu reglementieren. Etwa Freiwilligkeit, Diskriminierungsschutz bei Nichtteilnahme, Nichtweitergabe von Daten an Behörden, Verbot von deren Nutzung für andere Zwecke etc. Wie siehst du das? Welche Aspekte müssten rechtlich geregelt werden? Max, bitte.
Ich glaube, die Aufzählung passt eh schon ganz gut. Es gibt auch durchaus, wir haben das jetzt nur im Bericht angedeutet, noch Haftungsfragen dazu. Also ganz banale Frage, wenn ich jetzt positiv informiert werde, dass ich positiv sein könnte und ich gehe in die Firma und stecke dabei 100 Leute an und am Ende steht die Produktion, stellt sich die Frage, hafte ich zum Beispiel dafür? Ne? Also sobald ich solche Informationen habe, stellen sich eben auch Fragen nach dem Strafgesetzbuch bei uns. Und das könnte man teilweise entschärfen. Da geht es viel um die Frage, war ich fahrlässig oder nicht? Und fahrlässig sagt man derzeit, was würde ein ordentlicher Bürger machen, vereinfacht gesagt. Und das kann ich auch in ein Gesetz reinschreiben, was ein ordentlicher Bürger dann zu machen hat, wenn er so eine Information bekommt. Solange, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, weil die Aufregung dazu groß ist, klar ist, dass das auf Freiwilligkeit basiert. Und man muss auch dazu sagen, das ganze Konzept vom Roten Kreuz geht rechtlich nur, solange so eine App freiwillig ist. Und ich bin auch sehr froh, dass bei uns die Bundesregierung das inzwischen, glaube ich, allgemein anerkannt hat. Aber diese Dinge könnte man reinschreiben. Auch Diskriminierungsschutz ist interessant. Es könnte ja theoretisch sein, dass ein Kaffeehaus sagt, du darfst nur reinkommen, wenn du diese App aktiviert hast. Sowas in die Richtung. Ne? Also es könnten ja auch private sozusagen Pflichten aussprechen. Und solche Themen werden sicher mit solchen Apps daherkommen. Da sind wir wieder jetzt ein bisschen die Ersten, die so eine App haben. Und wahrscheinlich auch oft dann sozusagen diese Fragen sich als Erste stellen würden. Das könnte man gesetzlich durchaus regeln und würde relativ viel Sinn machen. Ich würde ganz kurz noch zu dem, was der Tom vorher gesagt hat, anhängen. Ich glaube auch der Grund, warum wir uns jetzt diese Contact Tracing Apps wirklich intensiv angeschaut haben, ist, dass es die vergleichsweise datenschutzfreundlichste Maßnahme ist. Also wir haben von Big Data über zentralisierte Systeme, sonst irgendwas schon alle möglichen Vorschläge gehört, die durchaus sehr besorgniserregend sind. Und ein System, wo ich ein möglichst dezentrales Contact Tracing habe, wo ich meine eigenen Daten auf meinem eigenen Handy speichere, hat ganz viele von den Fragen, die auch ein bisschen im Chat drinnen waren, von wegen, kann jetzt, wer kann was sehen, stellen sich gar nicht, weil wenn jemand was sehen will, muss er am Ende mein Handy haben, wenn es richtig gemacht wird. Und das würde dazu führen, dass Leute es wirklich nutzen können, ohne Angst haben zu müssen. Also auch der Grund, warum ich jetzt die App und vor allem nach dem Hotfix vielleicht noch lieber installiert habe und die auch sinnvoll finde. Und ich glaube, da wären eben auch so rechtliche Side-Regeln sinnvoll. Also auch bei PP3T gibt es die Möglichkeit, dass ich mit diesen rotierenden Keys, die werden dort viel schneller rotiert, die kann ich dort genauso aufsammeln. Das ist einfach ein Problem von Bluetooth, das sendet einfach aus. Und das könnte man zum Beispiel auch rechtlich regeln, dass man eben sagt, so einen Catcher, der ist prinzipiell verboten in Österreich, sowas aufzustellen. Hilft jetzt nicht technisch sicher, dass es niemand macht, aber ist zumindest noch eine abschreckende Maßnahme, die man politisch machen könnte.
Dankeschön. Wir haben noch ein paar technische Fragen. Christian, vielleicht die privaten Schlüssel werden ausschließlich per Bluetooth zwischen den Geräten, aber nicht über die Server übertragen. Oder ist das auch etwas, das erst mit der Architekturumstellung realisiert wird?
Ja, also private Schlüssel werden aus Prinzip gar nicht übertragen. Der private Schlüssel wird auf einem Smartphone erzeugt und bleibt auch auf diesem Smartphone. Es gibt auch überhaupt keinen Grund, warum der übertragen werden sollte. Insofern, ja, also wie gesagt, der private Schlüssel wird nie an jemand anderen übertragen. Es werden nur öffentliche Schlüssel übertragen. Herr Pichler, ich glaube, die Frage war von Ihnen. Also wenn die Frage jetzt hinreichend beantwortet ist, freut mich das. Ansonsten schalten Sie sich bitte per Mikro einfach dazu und fragen Sie direkt, was genau Sie mit der Frage meinen.
Alles gut, schreibt Herr Pichler. Vielen Dank. Tom, ich glaube, du wolltest da was dazu ergänzen.
Ja, nur noch mal kurz, weil wir das jetzt gerade hatten und es auch eine Frage dazu gibt. Also mit ausreichend Key Rotation, also wenn ich die das, was ich über Bluetooth aussende, oft genug wechsle und das wirklich zufällig ist oder abgeleitet von einem Schlüssel, den ich einmal am Tag habe, wie das zum Beispiel jetzt beim Google Apple Standard vorgesehen ist, dann könnte ich sogar mit einem Bluetooth-Sniffer all das aufsniffen und es ist vergleichsweise wenig Privacy-Impact, den ich hätte. Also es ist dann immer noch sehr schwierig. Das Beispiel, was ich immer habe, wenn ich gestern um 12 Uhr am Praterstand war und heute um 12 Uhr am Praterstand wäre, dass man das zusammenführen kann, wäre dann immer noch kein plausibler Angriff. Das heißt, das kann man wirklich technisch lösen. Ich glaube nicht, dass man da Gesetz braucht. Das Zweite ist, wenn man über Bluetooth kommuniziert, ist es seit vielen Jahren so, dass Bluetooth von sich aus die MAC-Adresse, also die Hardware-Adresse, ändert regelmäßig, sodass ich eben nicht, nur weil ich mein Bluetooth vom Smartphone eingeschalten habe, im physischen Raum getrackt werden kann. Bluetooth hat immer noch hin und wieder andere Sicherheitslücken, aber insgesamt ist das doch ein Protokoll, das wir alltäglich verwenden. Und da sehe ich jetzt nicht so das große Problem. Auf jeden Fall wird dieses Problem nicht schlimmer über so eine Contact Tracing App.
Vielen Dank. Es kam noch eine Frage, vielleicht das auch ganz spannend. Welche Funktionen haben die angeblich vorhandenen Airbnb und Facebook Java-Bibliotheken in der App? Ist hier die Vertraulichkeit gewährleistet?
Ja, danke. Meine Kamera ist leider ausgefallen, aber ich bin hier.
Mach dich, dann hören wir dich. Das ist gut.
Ja, irgendwie höre ich mich da doppelt. Also irgendjemand hat sein Mikro an.
Wir hören dich gut einfach.
Okay. Also prinzipiell danke für diese Frage, weil sie ist wichtig und wir haben sie bisher noch nicht behandelt. Es werden Facebook Stato wird verwendet. Das ist eine Programmbibliothek für Debugging bei der App-Entwicklung. Und im Source Code ist ganz klar sichtlich, dass das nur verwendet wird, wenn der Debugging-Modus aktiviert ist, also quasi der Entwickler-Modus. Das heißt, hier muss man sich keine Sorgen machen, dass irgendein Tracker Daten an Facebook überträgt. Und für Airbnb gilt selbiges. Ja, da gibt es eine Programmbibliothek, die für Android sinnvolle Funktionen zur Verfügung stellt. Das hat jetzt aber nichts mit einem Airbnb-Tracker zu tun, der irgendwelche Daten nach Hause liefert. Also hier muss man sich keine Sorgen machen und wir können ausschließen, dass hier irgendwas Unseriöses passiert.
Vielen Dank. Dazu nur eine Reaktion aus dem Chat. Woher weiß man das?
Also wir wissen es durch die Analyse des Source Codes. Leute, die vielleicht in der App-Entwicklung tätig sind, wenn sich die Programmbibliotheken, die eingebunden sind, anschauen, also Facebook, Stato spricht man es glaube ich aus, ist sogar Open Source meines Wissens nach, aber bitte nageln Sie mich jetzt nicht drauf fest. Auf jeden Fall, wenn man sich die Programmbibliotheken anschaut, dann kann man sich das anschauen und weiß das als App-Entwickler. Wir hoffen ja nach wie vor, dass der Source Code bald Open Source ist. Dann können sich das auch Leute anschauen, die uns das jetzt vielleicht nicht glauben und können sich davon selber überzeugen. Vielleicht möchte Tom da noch was ergänzen.
Entschuldigung, ich musste gerade meine Kopfhörer wechseln, deswegen habe ich den letzten Teil jetzt nicht gehört. Also den ersten Teil nicht gehört. Wie war die Frage nochmal?
Die Frage war eben die Frage mit Facebook, mit der Debugging. Programmbibliothek und mit der Airbnb Programmbibliothek, wo ich gesagt habe, da sind keine Tracker drinnen, die irgendeiner Weise nach Hause telefonieren, beziehungsweise die Facebook Programmbibliothek ist im produktiven Modus sogar deaktiviert. Und dann ist die Frage noch gekommen, woher man das weiß. Und ich gesagt habe, also wir wissen es durch die Source Code Analyse und hoffen natürlich nach wie vor, dass der Source Code bald Open Source wird. Und dann kann sich davon jeder selber überzeugen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Max, ich habe noch eine Frage für dich. Nach der Versendung einer TAN, nachdem jede Telefonnummer auch mit einem Ausweis verknüpft werden muss, kennt der Admin des Roten Kreuz-Server diese. Wer ist dort zuständig für Einsicht, Löschung und wie ist die automatisierte Verarbeitung eingerichtet?
Also zur automatisierten Verarbeitung, das kann vielleicht der Christian noch genauer erklären. Im Prinzip zuständig ist das Rote Kreuz. Das war auch ein Punkt von unseren Kritikpunkten, dass man es noch leichter machen muss, dass man dort seine Rechte ausüben kann. Das Rote Kreuz selber weiß natürlich nur die Telefonnummer, diese Adresse, also die ID-Nummer, also die Ausweispflicht. Das ist jetzt vielleicht für Nicht-Österreicher. Seit einem Zeitpunkt muss man in Österreich einen Ausweis vorlegen, damit man eine SIM-Karte bekommt. Und die liegt jetzt im Prinzip mal beim jeweiligen Telefonprovider. Das heißt, das Rote Kreuz, das ist auch ein bisschen der Nachteil von dieser TAN-Systematik. Es ist sehr schwierig herauszufinden, ich habe von einer bestimmten Person eine falsche Information bekommen, weil ich kriege ja eben nur eine anonyme Info auf meiner App. Dann müsste ich sozusagen übers RK irgendwie rausfinden, das zusammenführen, das mit der Telefonnummer zusammenführen. Also es ist relativ schwierig, diese TAN-Systematik, die das schützen soll, praktisch zu nutzen, meiner Meinung nach. Ja. Die Frage, ganz kurz habe ich noch, genau, das liegt im Prinzip beim RK und die Idee ist genau eben vom RK, von diesem Sicherheitskonzept, dass man eben die Leute in dem Fall auch identifizieren könnte. Und das soll abschrecken, Leute, die eben was falsch machen. In Wirklichkeit hat das RK eine Telefonnummer und müsste mit dem dann zur Polizei hatschen, sonst irgendwas machen, um irgendwie weiter was damit zu tun. Also es ist so eine Halblösung. Zuständig ist das RK, es ist klar, man muss die Telefonnummer angeben und das ist auch der erste Punkt, wo man sozusagen direkt personenbezogene Daten in dem Sinne, dass es keine Pseudonyme sind, zur Verfügung stellen muss. Wichtig, das muss man nur machen, wenn man eine Meldung abgibt. Das heißt, solange man monatelang die App herumtragt und nur seine Kontakte hat oder eine Nachricht empfangt, braucht man zum Beispiel diese Handynummer nicht angeben. Das ist genau der Punkt, wo der Token wahrscheinlich die galantere Lösung wäre.
Dankeschön. Tom, was sollten andere Länder, in denen derzeit entsprechende Apps entwickelt werden, aus unseren Erkenntnissen lernen?
Ja, die Frage will ich gleich beantworten. Nur noch mal kurze Ergänzung zu dem, was Max gerade gesagt hat. Weil da müssen wir wirklich nochmal vielleicht den Unterschied und die enorme Bandbreite, die wir gerade in der Welt bei so Apps haben, klar machen. Auch bei den ganz datenschutzfreundlichen dezentralen Systemen ist es so, dass man mit einer Infektionsmeldung mehr oder weniger den Schleier lüftet und dann, dass zumindest in gewissen Stellen bekannt ist. Das ist aber auch die Rechtslage in fast allen Ländern. Bei wirklich ansteckenden Krankheiten gibt es eine Meldepflicht. Wenn ich da ins Labor gehe oder zum Arzt und dort eine Diagnose aufgrund meiner Symptome habe, dann muss der Arzt auch meine Daten melden an die Gesundheitsbehörden. Und ähnlich ist es bei dieser App. Wenn ich da eine Meldung mache, dann ist das was, wo natürlich dann wahrscheinlich die Hotline mich kontaktiert und schaut, wie geht es mir, wenn ich so eine Symptommeldung mache, eben auch, damit ich einen Test bekomme. Das ist so oder so etwas, wo man nicht drum herum kommt, was ich aber auch als Datenschützer verhältnismäßig sehe. Das gegenteilige Szenario von diesen zentralisierten Apps ist aber, dass nicht nur die Leute, die wirklich infiziert sind, bekannt sind, sondern wirklich der komplette Graph. Also wer hat wann wen getroffen, wer hat vielleicht wen kontaktiert oder infiziert. Und das ist natürlich viel gefährlichere Information, weil sie mir wirklich ganz viel über die Gesellschaft sagt. Das wollte ich nur kurz irgendwie hintran stellen. Und dann jetzt zu der Frage von der Kollegin von der Taz. Also was man in anderen Ländern aus Österreich jetzt gerade lernen kann, ist, mehrere Punkte. Das eine ist, so eine App alleine wird nicht viel bringen. Die muss wirklich gut integriert sein in das nationale Gesundheitssystem. Und vor allem eben eine Sache, die in Österreich, glaube ich, sehr richtig gemacht wurde, ist, dass wir nicht nur eine Meldung haben, bin ich positiv, sondern drei. Nämlich, ist es eine Meldung auf Basis der Symptome, ist es eine Meldung auf Basis eines positiven oder negativen Tests. Also ich habe immer gesagt, es gibt eine Gelb-Meldung, eine rote, wenn ich wirklich einen positiven Test habe, oder eine grüne. Und das ist deswegen hilfreich, weil gerade der Zeitpunkt zwischen ich fange an Symptome zu zeigen und ich bekomme einen Test und das Testresultat ist da, diese Zeitabstände variieren massiv zwischen den einzelnen Ländern und Regionen sogar. Und die Idee des Contact Tracings sollte ja nicht erst warten, bis ich den Test zurückbekommen habe, weil dazwischen kann ich ja auch schon Leute anstecken. Ich kann ja auch schon Leute anstecken, bevor ich Symptome zeige. Also was ich sagen will, ist, der Zeitfaktor ist wichtig und ich glaube, der praktische Einsatz so einer App auch in dem Gesamtsystem, der ist wichtig. Ein Punkt, der uns auch ein Anliegen ist, ist, dass man zumindest an den Hotlines, dort wo es einfach machbar ist, Daten erhebt darüber, ob sich Leute jetzt aufgrund dieser App melden, damit wir irgendwann auch mal Studien haben können, die wirklich quantifizieren, was der Mehrwert zu einer Contact Tracing App ist. Im Moment ist es... Wir glauben, dass dieses Konzept funktionieren kann, aber noch haben wir nicht den Beleg dafür, was es wirklich gebracht hat.
Vielen Dank. Christian, eine Frage, weil du den Source Code noch besprochen hast und das ist ja doch auch sehr spannend für alle. Ist bereits bekannt, wann der Source Code für die Allgemeinheit offengelegt wird?
Ja, also wir haben es ja jetzt eh schon deutlich gesagt, wir sind nach wie vor der Meinung, dass unsere Analyse nicht die Offenlegung ersetzt. Also unserer Meinung nach ist das nach wie vor sehr wichtig. Wann genau jetzt die Offenlegung kommt, müssen Sie bitte das österreichische Rote Kreuz fragen. Diese Frage können wir nämlich nicht beantworten.
Vielen Dank. Ich glaube, wir haben viele Fragen beantwortet. Wir werden Ihnen jetzt allen sofort im Anschluss den Bericht auch per E-Mail zusenden, die Presseaussendung sowie die Präsentation zur Visualisierung, die Sie ganz am Anfang gefunden haben. Und den Bericht finden Sie dann auch auf den Webseiten von all unseren Organisationen. Das Video wird im Laufe des Vormittags online gehen, ebenfalls auf unseren Webseiten dann zu finden. Und somit, glaube ich, können wir uns verabschieden. Tom, Max, Christian.
Ich darf ganz kurz erstens Danke sagen und vielleicht gleich den Link zu einem Bericht, zumindest wo er ist, hineinstellen, falls die Leute es gleich wollen und das vielleicht noch kurz dauert, bis die Webseiten alle online sind, zumindest das PDF.
Sie kriegen mal die E-Mail auf jeden Fall in circa 1,5 Minuten von mir und dann haben Sie alles zusammen.
Doppelt ja, vielleicht, noch, ist am allerbesten. Vielleicht noch ein Wort abschließen, wenn ich mich da in den Vordergrund drängen darf. Für uns als drei Organisationen war das natürlich jetzt auch keine alltägliche Übung, dass wir uns da zusammentun. Der Mehrwert, den wir alle, glaube ich, gesehen haben, ist diese interdisziplinäre Betrachtung der unterschiedlichen Probleme. Und mir ist ganz wichtig, mich jetzt bei Max und Tom zu bedanken, aber nicht nur bei den beiden, sondern es haben im Hintergrund wahnsinnig viele Leute dazu beigetragen, dass das innerhalb dieser kurzen Zeit funktioniert. Und da sind sehr viele ehrenamtliche Stunden reingeflossen, bis tief in die Nacht und am Wochenende. Deswegen, es sind einige, wenn es wissens nach in dem Call drinnen, ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, dass das so funktioniert hat und von meiner Seite jederzeit wieder.
Ebenso, danke für die gute Zusammenarbeit. Es hat wirklich Spaß gemacht, war eine Heidenarbeit und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wir stehen gerne noch den ganzen Tag über für Fragen zur Verfügung.
Danke auch noch abschließend von meiner Seite. Alle da.
Und Sie haben soeben eine E-Mail erhalten. Alles finden Sie dort. Wir stehen den ganzen Tag zur Verfügung für alle möglichen Fragen. Vielen herzlichen Dank und somit schönen Tag noch.
Danke.
Ich glaube, wir haben jetzt hier nichts mehr, oder?